Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mission Ruhestand. In unserem Podcast geht es um das Leben nach dem Beruf. Wir sprechen über den Ruhestand und laden uns dazu Menschen ein, die selber im Ruhestand sind oder diesen planen und dazu natürlich auch Experten. In dieser Folge haben wir einen Experten zu Gast. Er ist jahrelang im Personalwesen tätig gewesen, berät heute in Personalfragen und zudem ist er Podcast-Host. Das heißt, er ist wie wir online zu hören. Bei ihm geht es ganz gezielt um die Themen des Personalwesens und deshalb bin ich sehr gespannt, was wir heute von Stefan Berndt alles erfahren können. Hallo Stefan.
Hi.
Herzlich willkommen bei uns. Du hast auch einen Podcast, der heißt wie?
Ja, klar, mit großen HR-Buchstaben.
Erklär doch mal bitte den Hörern, warum das klar mit HR so groß geschrieben ist und worum es bei dir geht.
Ja, vielleicht ganz grundsätzlich, Moinsen. Ich bin Stefan, ich bin Papa, Podcaster und Personaler. Und seit mehr als 10 Jahren beschäftige ich mich eigentlich mit allen HR-Themen, from hire to retire, wie man im Englischen so schön sagt, was auch schon fast wieder so ein bisschen eingedeutscht ist. Ich glaube, jeder auch deiner ZuhörerInnen versteht mich da. Und mich begleiten sowohl Führungsthemen aus dem Unternehmensalltag, insbesondere im Kontext von schnell wachsenden Tech-Firmen. Das ist so der Sweet Spot, in dem ich unterwegs war. Und dann ist mir irgendwann vor weit über 2 Jahren in einem Rodders-Urlaub mit meiner Frau ist es mir mal gekommen, während ich einen Podcast gehört habe, ist wirklich kein Witz. Ich lag am Strand, ich habe einen Podcast gehört ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber auf jeden Fall habe ich irgendwann gedacht, Menschenskinder, das ist so ein geiles Format und Podcasting geht ab wie ein Schnitzel, das kann ich auch. Und dann habe ich meine Frau angeguckt und meinte, die nächste Schnapsidee von dir so ungefähr, ne? Weil ich vom Typ her jemand bin, der jeden Morgen mit einer neuen Idee aufwacht. Und da habe ich gesagt, nee, ich glaube, das ist jetzt, da gehe ich jetzt mal richtig ran und habe dann parallel zu meinem Job als Head of HR zu der Zeit einfach mal runtergeschrieben, wen ich damit eigentlich erreichen möchte. Und das sind halt fast ausschließlich Personale, aber auch Führungskräfte und Geschäftsführer. Und mein persönliches One Word ist United. Das heißt, ich möchte halt alle und alles irgendwie zusammenbringen. Und deswegen passte das auch als Zielgruppe ganz gut. Und in diesem Podcast, ja klar, spreche ich über HR und Führungsthemen. Und dann ist irgendwann mal die Idee gekommen, weil ja dieses ja klar ist so ein geflügeltes, umgangssprachliches Wort, was jeder irgendwie in seinem Sprachgebrauch drin hat. Und dann irgendwann mal wesentlich später, nicht auf Rodders, so in der didaktischen Aufbereitung von allem bei einem guten Glas Grauburgunder, kam auf einmal, meinte meine Frau auf irgendetwas, ja klar, warum denn nicht, ne? So dieser Klassiker. Und habe ich gesagt, Schatz, das ist es. Genau das ist es. Und sie wusste überhaupt gar nicht, was ich wollte. Ich so, ja klar, das ist der Name meines Podcasts, aber nicht, wie man es sonst schreibt, grammatikalisch korrekt, wie es im Duden steht, sondern mit HR-Buchstaben und einem Ausrufezeichen. Seitdem gibt es den Podcast, der ist jetzt 2 Jahre
seitdem,
alt.
Okay. 2 Jahre, das wollte ich wissen.
2 Jahre, genau. Also ich bin jetzt 2 geworden im März 2024, genau. Gute Verbindung, meine Tochter wird im Juli auch 2, deswegen kann ich mir das meistens ganz gut merken. Und ich bin jetzt schon bei weit über 130 Episoden. Ich veröffentliche wöchentlich und da habe ich wirklich von bis Gäste da, nicht nur HRler, eigentlich fast ausschließlich irgendwie andere Leute, die nicht unbedingt im HR unterwegs sind, weil ich halt der HR-Szene-Branche zeigen will, wir müssen uns auch mit ganz, ganz vielen Themen drum zu beschäftigen, weil in diesen HR-Themen sind wir ja schon der Experte, in vielen anderen Themen vielleicht nicht.
Prima, das heißt also, dir hören Menschen zu, die Personalverantwortung haben oder deren Job Personal ist?
Ja.
Und was sind denn so momentan die Knaller-Themen? Du sagst jetzt KI, das weiß ich, das sagt jeder heute, aber es gibt ja sicher noch andere Themen, oder?
Du, total. Also wenn man mich auf Trends oder sowas anspricht, dann bin ich immer erstmal sehr, sehr zurückhaltend, weil wenn ich mir Trends anschaue in den vergangenen Jahren und dann irgendwie ein Jahr später mal drauf schaue, okay, die Trends 2023 haben sich irgendwie zu den Trends davor der Jahre gar nicht so großartig unterschieden, immer nur Nuancen. Und das, was im Ergebnis bei rumkam, war es dann doch irgendwie nicht so, sondern auch nur ein Bruchteil. So, und da tue ich natürlich ein paar Trendforschern jetzt nicht wirklich recht geben. Aber was mein persönlicher Jahrestrend immer ist, ist Fokussierung auf die absoluten Basics. Und das ist auch das, was mich komplett umtreibt. Was meine ich mit Basics? Also wirklich sich auf die Ursprünge zu beziehen und eben nicht genau jedem Nächsten, verzeiht mir die Ausdruckswahl, fancy Scheiß hinterher zu rennen, weil das das defokussiert. Und deswegen komme ich eher aus dem Ansatz, auch Fundamente zu bauen. Ich sehe mich auch selber als absoluten HR-Architekten. Ne? Und genau diese Architektur brauchen wir ja, wir sehen es in der Natur, wenn die Basics nicht da sind, dann funktioniert im Grunde genommen nichts mehr. Ja? Und deswegen ist mein spezieller Trend immer Basics. So, und das ist das, was mich halt tagtäglich umtreibt, das auch mit meinen Kunden und Kundinnen zu besprechen. Und so gehe ich dann halt auch an Themenfelder als externer Berater, als HR-Interim-Manager, gehe ich dann so mit den Firmen auch in den Diskurs.
Was ist denn dein Basic Piece fürs aktuelle Jahr?
Mein Basic Piece fürs aktuelle Jahr ist tatsächlich im Recruiting sich auf beispielsweise Anforderungsanalysen zu beziehen. Ne? Also mit anderen Worten, nicht immer direkt in den Recruiting-Prozess reinzustarten und alles irgendwie zu wollen, sondern sich im Vorfeld einfach mal auf den Hintern zu setzen mit den Fachabteilungen und zu überlegen, wen brauchen wir denn von der Kompetenz, unabhängig von Alter, Religion, Sexualität, diese ganzen Gleichbehandlungsdinge, wen brauchen wir denn wirklich, dass wir am Ende sagen können, das ist wirklich eine 1A-Passung. Und wenn ich da mit Unternehmen in den Austausch gehe, dann wollen die halt bei allem sofort auch überall automatisieren und standardisieren, was ich überhaupt nicht verfluche. Nur bringt mir das alles nichts, wenn ich nicht meine absoluten Grundlagen unter Kontrolle habe. Ne? Und deswegen versuche ich mit Firmen immer dieses kehre erstmal vor der eigenen Haustür, lass uns diese Themen erstmal in den Griff bekommen, bevor wir mit dem ganzen anderen Quatsch weitermachen. Das können wir dann immer noch machen. Und der Clou ist, wenn man diesen Basic drauf hat, also Beispiel im Recruiting, eine saubere Anforderungsanalyse fährt, mit Kompetenzen arbeitet, bin ich zu 90% besser als alle anderen Firmen. Und am Ende des Tages ist es auch dann für das Finden von wahrem Talent auch sehr, 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 sehr hilfreich und sehr, sehr effektiv.
Gut, jetzt hast du ja so schön die Brücke gebaut. HR, Hire, Retire, sind wir ja hier beim R angekommen sozusagen. Fachkräftemangel, ältere Arbeitnehmer sind ja alles Themen, die auch aktuell sind, aber auch schon natürlich aktuell waren die letzten 2, 3 Jahre. Wie nimmst du so diesen Kontext, diese Themenfelder bei dir wahr?
Für mich ist das, dieses ganze Generation-Thema ist, glaube ich, für mich mit das absurdeste Thema.
Du klingst gerade wie aus dem Eimer.
Echt?
Jetzt ist besser. Jetzt. Das lassen wir drin, dann kennt man auch deine wahre Stimme.
Ja, genau, aber schön die Formulierung. Ich klinge wie aus dem Eimer. Das hat mir auch noch klar gesagt. Finde ich heraus.
Wirst du hören, wenn wir es senden.
Ja, perfekt. Ja, das ist super. Das machen wir genauso. Wir müssen da nichts rausschneiden. Authentizität rocks. Was ich sagen wollte, und damit ich nicht so wie aus dem Eimer klinge, sondern aus dem Podcast-Mikro, ich empfinde diese Generation-Debatten schon seit Jahren, Jahrzehnten als absolut absurd, weil ich auch jemand bin, der wenig versucht, in Schubladen zu denken. Die Arbeitswelt und gerade auch so die LinkedIn-Bubble es einem aber wahnsinnig schwierig macht, diese Schubladen, diese Kategorisierungen, diese Schemata irgendwie auszublenden. Ne? Das ist eine klare Kritik an alle, die jetzt irgendwie die Gen Z hypen in die eine oder in die andere Richtung. Mhm. Ich habe dazu auch schon in meinem Podcast, aber auch schon als Gast, insbesondere mit der Martina Frahn, auch 50-plus-Expertin, oder auch mit dem Richard Kahn aus Österreich gesprochen. Und wir sind alle drei, und ich bin eben nicht deren Generation, wir sind alle drei der Meinung, diese ganze Kategorisierung ist halt eine gewisse Simplifizierung, um Themenfelder irgendwie rocken zu können. Es funktioniert aber am Ende des Tages überhaupt gar nicht. Ne? Und ich finde es weiterhin als massivst absurd, dass wir, um auf dein Themenfeld auch zu kommen, Frank, dass die Generation, in dem Fall sind es dann ja die Babyboomer oder vielleicht ist es auch schon die Generation X, ich weiß es gar nicht, dass die sozusagen aus dem Arbeitslesen abgeschnitten werden, ne? Und dass es da dann Pauschalisierungen gibt, da fliegt mir meistens der Hut weg. Da werde ich wirklich emotional. Das ist nämlich alles so pauschal und so ein Quatsch. Ich habe schon mit alles zusammengearbeitet und am Ende des Tages geht es darum, eine klare Vision zu haben, wohin man auch möchte, das an Zielen zu orientieren und Leute in Bewegung zu bekommen und Leute zu begeistern. Und ob das jetzt die 20-jährige Studentin aus Ludwigshafen ist oder der 60-jährige Frührentner, der da noch ein paar Jahre was machen möchte, weil er Bock hat, das ist mir am Ende des Tages total egal. Aber wie ich eingangs gesagt habe, diese Generationendebatte, ich habe da wirklich wenig Verständnis für, wenn ich ehrlich bin.
Habe ich auch nicht, aber sie ist ja da. Ne? Also ja, ich bin da voll bei dir.
Ja.
Ja, aber woran liegt das? Ich meine, es ist klar, es ist bequem. Es ist natürlich viel einfacher, irgendwo einen Strich zu ziehen und sagen, ab 50, 60, unter 20 ist dies oder das so. Kannst du aus deinem Kundenumfeld oder aus deiner Beratung Argumente finden, wie du sowas entkräftest? Oder ist das einfach so eingefräst, dass das zementiert ist und Glaubenssätze sind?
Du sagst ein richtiges Stichwort, Frank. Es sind halt Glaubenssätze, ne? Und Glaubenssätze, die wirklich so eingebrannt sind, das ist natürlich sehr, sehr schwer, das in wenigen Beratungseinsätzen auch wirklich aufzulösen. Also diese Gewohnheiten, diese Glaubensgrundsätze sind für mich der härteste Klebstoff dieser Welt. Aber das bedeutet auch, Klebstoff lässt sich in aller Regel auch wieder lösen. Aber es bedarf Zeit, gute Argumente und auf der anderen Seite auch eine gewisse Offenheit und Flexibilität im Kopf, diese Glaubensgrundsätze, die man vielleicht über Jahrzehnte manifestiert hat, dass man da offen dafür ist, da auch anders dran zu gehen und den Perspektivwechsel zuzulassen.
Mhm.
Wenn ich merke in Beratungsgesprächen, dass dieser Perspektivwechsel überhaupt nicht gewünscht ist und ich da irgendwie nur an der Oberfläche rumkratze und nicht wirklich an die DNA rankomme, an die Werte rankomme, dann sage ich auch, okay, dann macht das hier für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Dann ist das so ein bisschen an der Oberfläche herumgedümpelt und ein paar so Symptome behandeln, aber ursächlich kommen wir da nicht weiter. Das ist nicht nur beim Generationenthema so, das ist bei ganz, ganz vielen anderen Themen auch so. Und da kommen wir halt an etwas sehr, sehr Grundsätzliches und deswegen ist es schwierig, präzise zu beantworten, aber du hast recht, diese Themen sind halt einfach da und die müssen aber offen angesprochen werden und deswegen ist es so wichtig, dass man mit solchen Stimmen wie heute rausgeht und versucht, den Diskurs wieder zu eröffnen, auf Basis von vernünftigen, validen Fakten auch zu argumentieren und nicht irgendwelche die nächsten Gen Z oder was jetzt auch kommen wird, die nächsten Gen Alpha Mythen schon aufzubauen, ne? Weil das sind wirklich Mythen, die können entmystifiziert werden, das funktioniert, es ist aber ein langer, steiniger Weg, den man gehen muss, ja. Aber er ist zu gehen und man kann es bewältigen, ja.
Ja, ich bin ja wirklich beeindruckt und geschockt im einen, wie viele Leute Geld damit machen, Gen Z-Berater zu sein.
Unfassbar.
Wie siehst du denn ein anderes Thema, was ich sehr spannend finde, da habe ich mich neulich auch nochmal mit ein bisschen drin verloren und vertieft, so die intersektionale Diskriminierung Frau und Alt. Scheint ja nochmal einen Ticken härter zu sein als Mann und Alt.
Tatsächlich habe ich damit noch wenig Berührungspunkte und du musst mir mal kurz mit dem Wort Intersektionalität nochmal kurz auf die Sprünge helfen, was das übersetzt, frei übersetzt bedeutet. Ich könnte es jetzt googeln,
also das Zusammenkommen von Diskriminierungssachen. Also du hast ja zum Beispiel Geschlecht und Alter. Und wenn jetzt Alter und Frau zusammenkommt oder Alter und Rasse oder Glaube und Geschlecht, dann ist das da nochmal, gibt es so verschiedene Punkte, wo man sagt, wenn so zwei Diskriminierungen zusammenkommen, entweder am Stück oder hintereinander, dann bist du halt zu alt und auch noch Frau sozusagen.
Ah.
Oder du bist halt jung und Frau. Also ich finde gerade Alter und Geschlecht an beiden Enden der Alterskurve sozusagen haben doch nochmal eine verstärkende Wirkung aus meiner Sicht.
Ja, hat es ganz bestimmt. Aber das macht ja dieses Absurde nochmal absurder, ne?
Also, genau. Das meine ich. Das ist immer so die Quadratur des Ganzen.
Ja, ich wollte gerade sagen, und dann wird das Ganze nochmal potenziert. Und das, was du gerade meintest, auch, dass Gen Z-Berater, Beraterinnen damit wirklich Kohle verdienen, damit habe ich so langsam aber sicher wirklich einen. Also da habe ich wirklich ein Problem damit und ich habe selten mit irgendetwas wirklich Probleme, weil die Dinge, wie sie sind, die haben sich halt auch über Jahrzehnte entwickelt und ich sage immer, naja, man hätte sich ja auch dagegen stemmen können, hab ich jetzt persönlich auch nicht immer gemacht, deswegen akzeptiere ich quasi die Situation so, wie sie ist, aber wenn sich Gen Z-Berater dann dahinstellen und sagen, wenn du das und das machst, dann wirst du auf jeden Fall die Generation Z bekommen für deine Firma und so. Und ich mir dann denke, okay, da gehört ja auch noch ein Auftragnehmer dazu, der sich mit diesem Scheiß berieseln lässt und bequatschen lässt und das dann auch wirklich kauft. Ne? Und da bin ich eher so, dass ich Unternehmen unterstützen möchte, bei den ganzen Themenfeldern solche Dinge besser einordnen zu können. Ne? Also ich sage mit Dichten, dass die Gen Z-Berater, Beraterinnen da draußen alle Kappes reden. Da sind sicherlich auch Leuchten dabei und auch Experten dabei. Nur fällt es für mich auf den falschen Boden. Also damit Geld zu verdienen, halte ich für nicht in Ordnung, weil das Geld, was darin investiert wird, das kannst du in andere Themen stecken, weil Firmen sich einfach mehr und mehr damit beschäftigen müssen, sich um ihre Mitarbeitenden zu kümmern. Und das ist unabhängig von der Generation. Und wenn man da wirklich ein ernsthaftes, ehrliches Interesse hat, eine Firma auf Basis von Menschen erfolgreich zu machen, dann brauche ich von außen keine Gen Z oder Babyboomer-Berater, die mir sagen, so und so musst du die Generation Z jetzt anpacken. Und wenn du den und den Benefit nicht hast, dann kannst du das schon dreimal vergessen. Das ist wirklich und es gibt genügend Daten und Fakten dazu und Studien, die das komplett widerlegen. Und deswegen gehe ich eher an die Firmen ran und sage, hast du dir das auch wirklich gut überlegt? Also willst du wirklich so und so viele Tausende Euros in Personentagen investieren, um dir dann sagen zu lassen, du brauchst den Benefit Flexibilität? Das kann ich dir auch in einem 3-Minuten-Telefonat sagen.
Ja, und das ist ja für viele Ältere sehr interessant. Das zeigen die Studien ja auch. Also das finde ich momentan so spannend, wenn du dir anschaust, was Menschen, die eine Erwerbstätigkeit im Ruhestand erwarten, deckt sich das sehr viel mit dem Stereotyp auch von Gen Z teilweise. Also das, was du ja auch am Anfang sagst, ich glaube so Skills, Charakter, da hat man ganz andere Rekrutierungsschärfe, als wenn man sagt, unter 20, über 60 ist die Welt so oder so.
Ne? Ja, du schränkst dich ja auch sofort ein, ne? Und wenn du dann sagst, und ich hatte viele solcher Gespräche mit Hiring-Managern in meiner Karriere, wo ich auch selber noch viel, auch in meiner Head-of-Rolle mit rekrutiert habe. Das habe ich auch immer gerne gemacht, weil ich den Umgang mit Menschen halt so unglaublich spannend finde. Ne? Und dann in den Beauftragungsgesprächen, wenn dann klarer und klarer wurde, was wir genau für Kompetenzen jetzt auch suchen, dann irgendwann kamen die klugen Sprüche mit, ja, aber Stefan, ist schon klar, dass ich für diese Position auch eine Frau brauche, weil ich habe ja zu viele Männer bei mir im Team und so. Ne? Dann kamen diese Dinge auf einmal auf und da habe ich gesagt, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ich rekrutiere unabhängig von Geschlecht. Wo kommen wir denn da hin so ungefähr? Ne?
Ja.
Und das ist beim Alter auch genauso. Ja, nee, die Position der Senior-Entwickler, das kann ja nur jemand von der und der Universität oder Hochschule sein. Ich so, sind wir wirklich der Arbeitgeber, der sich sowas grundsätzlich erlauben kann, so zu denken und selber einzuschränken? Nein, sind wir in B2B überhaupt nicht und grundsätzlich verstößt das übrigens auch gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Da mache ich nicht mit. Ja? Und dann waren die wie vom Kopf gestoßen, weil die auf einmal sagten, ja, aber Stefan, du bist doch HR, du bist doch hier mein Dienstleister. Da habe ich gesagt, ja, ich leiste hier auch gerne einen Dienst oder einen Service, aber das muss schon auf einem gemeinsamen Werteverständnis beruhen. Ansonsten können wir den Quatsch lassen, weil wir werden da am Ende des Tages nicht die richtige Person finden. Und dann am Anfang der Karriere habe ich solche Projekte natürlich noch durchgezogen, weil ich da auch noch gar nicht das Standing irgendwie hatte, dann mich so zu äußern, wie ich mich jetzt äußere. Und dann ist halt wirklich das dabei rausgekommen, dass dann Menschen eingestellt worden sind, die nicht in das Umfeld gepasst haben, sondern einfach nur, weil die Führungskraft das so wollte. Und ich glaube, das ist immer noch ein großes Brett in unseren Organisationen. Und die Führungsqualität, was das angeht, die ist, glaube ich, in deutschen Organisationen, ist die massiv schlecht. Genau. Und deswegen, glaube ich, deswegen habe ich am Anfang gesagt, Experte from hire to retire, wir haben da massivste, extremste, ich kann gar nicht mehr ins Unendliche gehen, Baustellen, die wir irgendwie alle gleichzeitig bewältigen müssen. Deswegen macht es ja auch so Spaß und Freude, da in diesem Umfeld jetzt unterwegs zu sein, weil es gibt genügend zu tun, wo man anpacken kann. Und ein Thema ist sicherlich, dass wir in Organisation HR-seitig dieses Thema Alter mehr und mehr in den Fokus rücken müssen, weil wir uns damit einfach einer Gruppe an Menschen berauben, die wir kategorisch im Recruiting ausschließen. Ne? Also gerade auch in schnell wachsenden Unternehmen oder ein Mythos, Startup geht nur, wenn du bis 30 bist oder so ein Quatsch. Und dann denke ich mir, Leute, nee, natürlich nicht. Also es ist auch ganz gut, wenn man Leute hat, die schon richtig viel in ihrem Leben gesehen haben und die einfach auch Lust haben, mit jüngeren Menschen zusammenzuarbeiten. Also sich da diesem Potenzial zu entschließen, ist für mich ein No-Go.
Ja, also zeigen ja auch die Statistiken, dass Gründer erfolgreicher sind, also Gründungen erfolgreicher sind, je älter die Gründer sind. Also 30 bis 40 aufwärts geht es ganz nach vorne.
Ja.
Aber da brauchen wir doch jetzt mal ein paar Praxistipps für die Hörer, wenn wir jetzt mal Hiring und Retirement aus HR zusammenbauen. Wenn sich jetzt jemand bewerben möchte, der im Ruhestand ist, auf eine Teilzeitstelle, Vollzeitstelle, was auch immer, was wären deine Tipps als mit der Recruiter-Mütze auf? Wie sollte oder was sollte in eine Bewerbung rein und was nicht?
Ich glaube, den Tipp, den ich geben kann, der kommt jetzt tatsächlich auch nicht von der Stange, mach das Anschreiben so, mach deinen Lebenslauf jetzt so hübsch und dies und jenes, sondern mein Tipp ist tatsächlich, sei anders als andere. Wenn da wirklich mal eine Bewerbung reinkommt, beispielsweise mit einem kleinen Video zum Beispiel, dann erzeugt man ja eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ne? Und dann hat man direkt einen Mythos auch schon entkräftet, nämlich die ältere Generation kann mit neuester Technologie oder moderner Technologie nicht umgehen. Wenn auf einmal eine E-Mail reinkommt oder über ein Bewerbermanagement-Tool man eine Bewerbung absetzt und man hat dann seinen Lebenslauf damit drin, ja, das ist immer noch basic, aber dann anstelle eines Anschreibens, was sich keine Sau mehr durchliest, heutzutage immer noch weniger, weil in Zeiten von ChatGPT und generativer KI kannst du dir das sowieso perfekt schreiben lassen und dann weißt du als Recruiter auch nicht, hat er das jetzt selber geschrieben oder ist das KI? Deswegen das Anschreiben ist für mich mausetot. Deswegen ein Audio oder eine Sprachnachricht oder eine Videonachricht aufzunehmen, zeigt, glaube ich, direkt die Kompetenz, dass man sich mit neuer Technologie auch auseinandersetzt. Das muss auch nicht perfekt sein, aber damit generiert man natürlich sofort eine gewisse Aufmerksamkeit. Ne? Deswegen ist mein Praxistipp tatsächlich anders als andere und sich somit sozusagen von der Masse abheben und zwar unabhängig vom Alter.
Starker Hinweis. Detailfrage, Alter ja, Alter nein, wie gehe ich mit meinem Alter um, wissend oder auch nicht wissend oder ahnend, welche Altersbilder in den Unternehmen unterwegs sind?
Ich würde, also wenn du darauf hinaus willst, ob man das Alter immer mit angeben sollte, würde ich sagen, ja. Definitiv, weil was ich als Recruiter zu schätzen gelernt habe, ist, ja, Recruiting ist auch nah am Verkauf und an der Verhandlung und leider hat sich die Businesswelt so entwickelt, dass man sich halt irgendwie auch in Bewerbungsgesprächen verkaufen muss, sozusagen, um diesen Job zu bekommen. Ne? Das habe ich nie so gespielt, sondern ich hab mir irgendwann sogar abgewöhnt, CVs mir durchzulesen, ich habe die einmal vorselektiert, dann wusste ich, okay, das passt ganz grob, ne? Also es war keine sogenannte Pizzafahrer-Toni-Bewerbung, so wie ich das immer so schön nenne, also so völlig unpassend und irgendwie auf alles beworben. Und dann bin ich in das Gespräch reingegangen und zwar total mit offenem Visier und das habe ich mir halt auch immer von meinen Gegenübern gewünscht und deswegen so ehrlich wie möglich zu sein, weil wenn das wirklich etwas ist, was dann irgendwie verheimlicht werden muss, dann ist es gegebenenfalls auch nicht die richtige Organisation. Aber auch das ist natürlich extrem pauschal gerade und das muss man im Einzelfall dann immer nochmal wieder etwas runterkaskadieren und drüber sprechen, ja.
Aber finde ich einen guten Punkt von dir, habe ich noch gar nicht so gesehen. Wenn ich schon bei der Bewerbung überlege, ob ich mein Alter überhaupt angeben kann, ist das der richtige Arbeitgeber für mich, ne?
Ja, und wenn man dann irgendwie zurückgespiegelt bekommt von einem ganz, ganz, keine Ahnung, von einem jungen KI-Startup oder so, wo vielleicht wirklich nur so, ich überspitze jetzt brutal, ne, 20- bis 25-jährige Männchen und Frauchen rumspringen, weil die völlig begeistert sind von dem, was die da tun. Vielleicht ist man da als gesetzter wirklich im Herbst der Karriere, und das sage ich wirklich mit allem Respekt, dann ist man da vielleicht auch nicht wirklich erwünscht, in Anführungszeichen. Dann passt es vielleicht auch nicht so wirklich, ne? Und dann bringt es halt auch nichts, sich damit Krampf irgendwie reinzumanövrieren. Das merkt man, glaube ich, auch schon relativ zügig an den Werteversprechen und an den Auftritten im Internet. Aber ja, so würde ich das versuchen anzugehen.
Wenn ich mich jetzt bewerbe, was ist momentan aus deiner Erfahrung eine gute Responsezeit? Also wie geduldig muss ich sein oder wo sagst du, da kann man auch mal nachfassen oder lässt man es dann ganz? Wie würdest du mit sowas umgehen?
Das ist natürlich, mit der Antwort tue ich mir tatsächlich sehr, sehr schwer, weil ich in meinen Organisationen, wo ich das Recruiting auch verantwortet habe, hatte ich immer eine 48-Hours-Rule. Das heißt, mit anderen Worten, Bewerbung ist reingeflogen. Innerhalb von 48 Stunden gab es ein qualifiziertes Feedback an die Bewerbenden. Und das konnte direkte E-Mail-Absage bis Einladung zum ersten Telefoninterview hat das die ganze Bandbreite abgedeckt. Weil ich gesagt habe, hey, da hat sich jemand die Mühe gemacht, sich bei uns zu bewerben. Wir können nicht einschätzen, wie groß die Bemühungen waren, aber wir gehen sehr respektvoll und wertschätzend mit dieser Bewerbung um und wir lassen die Leute nicht wirklich warten. Ich weiß, dass das immer noch nicht wirklich in Organisationen sich durchgesetzt hat. Es gibt mittlerweile Firmen, die sind sogar noch schneller, weil sie verstanden haben, dass umso schneller man im Prozess ist, umso eher hat man eine Ab- oder eine Zusage. Es ist einfach nur clever, das ist einfach nur smart am Ende des Tages, solche Dinge schnell zu bearbeiten. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit, je nach Kontext, je nach Größe des Unternehmens, kriegt man mittlerweile auch automatisierte Antworten und da steht manchmal auch drin, hey, nichts gegen dich, aber wir haben gerade so viele Bewerbungen, dass wir uns in den nächsten 14 Tagen nicht bei dir melden können. Das ist fair enough, das ist immerhin mal eine Kommunikation. Wenn so gar nichts als Rückmeldung am Anfang kommt, was eigentlich der absolute Goldstandard sein sollte, dann würde ich mal so freundlich nach einer Woche nachfassen, ob die Bewerbung überhaupt reingetrudelt ist.
Ja, klar.
Und ich würde auch immer, wenn angegeben, würde ich auch immer versuchen, da mal anzurufen. Ja, also das habe ich auch immer versucht, Bewerbenden vorzuleben. Also wenn man wirklich Interesse an der Firma hat und es kommt mal eine Woche lang keine Rückmeldung, das kann ja mannigfaltige Gründe haben. Das muss ja nichts und alles heißen. Und dann einfach mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, zeigt dann natürlich auch nochmal wieder ein bisschen mehr Engagement und Interesse, wenn man das so sehen möchte. Aber nach einer Woche darf man durchaus auch mal nachfassen. Ja.
Super. Dann Abschlussfrage sozusagen. Unser Thema Arbeit im Ruhestand. Wir sehen ja, die Zahlen gehen hoch. Das heißt, wir hatten ja lange nicht mehr so viele Menschen mit Erwerbstätigkeit im Ruhestand. Ein Teil davon sicher, ohne Frage, auch wegen des Einkommens. Aber wenn man sich die Auswertung anschaut, doch der Großteil aus Spaß an der Arbeit und Vernetzung. Glaubst du, dass die Unternehmen, oder andersrum, wie lange glaubst du, dass so ein Thema Standard wird? Man liest ja unterschiedliche Zahlen, wie viele Unternehmen das machen. Kannst du für dich schon auf einer Priorisierung sozusagen sehen, wie weit das Thema oben ist oder ob das noch so unter nice to have könnte man ja mal machen steht?
Ich glaube, das ist eher noch bei nice to have könnte man ja machen. Ich habe das Gefühl, dass das Thema demografischer Wandel, wenn man das gerne in einen Zusammenhang mit Fachkräfte bringen möchte, dann immer gerne. Ich glaube, dass der sogenannte Schmerz bei den Firmen noch nicht groß genug ist, dass das Thema wirklich Prio A hat, da wirklich diverse Generationen in das Arbeitsleben zu integrieren und so seine Workforce auch aufzubauen, ne, und so auch ein inklusives, wenn du so willst, Working Environment zu etablieren und auch weiterzuentwickeln. Nach meinem Gefühl, aber es ist wirklich nur ein Bauchgefühl, da habe ich keine validen Daten dazu, ist das Thema noch viel zu weit weg, als dass wir das eigentlich hätten haben müssen. Woran mache ich das ein bisschen fest? Es bilden sich ja gerade jetzt auch erst kleinere Strukturen und Startups, ne, die das Thema Generation und auch seniorige Profile mehr in den Vordergrund rücken und sich das auch auf ihre Mission Wall schreiben und so. Aber da gibt es, glaube ich, noch gar nicht so viel Wettbewerb, wobei, sodass ich glaube, dass dieses Thema in den Firmen noch nicht zu 100% angekommen ist.
Super, Stefan. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ich nehme mal mit, bewerben lohnt sich. Das Thema wird kommen und ruhig mal auffallen, indem man sich digital bewirbt, obwohl man schon so alt ist. Das wäre dann vielleicht mal so ein kleiner Hingucker in Anführungsstrichen.
Ja, und wenn sich da jetzt jemand denkt, Mensch, das hat mich inspiriert, das hat mich begeistert, was der Stefan mit seinen 38 Lenzen da gesagt hat, vielleicht kann der mir ja sogar dabei helfen. Das ist überhaupt gar keine Schwäche, sondern eher eine Stärke, zu fragen, wie man das denn dann wirklich macht. Und dann helfe ich auch sehr, sehr
Wie
gerne.
kommen die Leute an dich ran, Stefan?
Am einfachsten über meine Website www.jaklar mit hr.de oder auch ganz easy über LinkedIn.
Super. Stefan, vielen Dank. Viel Erfolg mit deinem Podcast und eine gute Zeit. Tschüss.
Danke dir. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte, Frank. Ciao zusammen.
Ich fand es sehr interessant, mal die andere Seite, die Personalerseite, so ein bisschen zu hören. Und der Tipp von Stefan, sich einfach mal mit einem Ton oder mit einem Video-File zu bewerben, statt mit einem Bewerbungsanschreiben, finde ich klasse. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, habe mich aber auch ehrlich gesagt lang nicht mehr beworben. Ich hoffe, die Folge war spannend und informativ für Sie und in 14 Tagen sind wir wieder on air. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns gerne weiter.
Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@ageforce1.com.